Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Ich verlange von den Menschen, schaut ein zweites Mal hin, bevor ihr sagt, was es ist. Das meine ich natürlich nicht nur auf meine Kunst, sondern das meine ich auf die Betrachtung der Welt.
Leicht konnte man die Motive der Bilder von Peter Baldinger noch nie erkennen, beschäftigte sich doch der Künstler in seinem Werk schon immer mit Verunklärungen. Mensch und Gesichter lösten sich im Wasserspiegel auf oder drehten einem gleich den Hinterkopf zu, wie beispielsweise die Exponate, die in den österreichischen Kulturforen in Washington D.C. und Istanbul zu sehen waren. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Peter Baldinger.
Ja, das ist das Wesen meiner Darstellungen ja immer, dass sie so changieren zwischen dem Konkreten und dem Nicht-Erkennbaren. Und diese beiden Ausstellungen, eine davon in Washington D.C. und eine in Istanbul, beides wunderbare Erlebnisse, liegen relativ lange zurück. Und da habe ich noch nicht mit den Pixeln gearbeitet, sondern beides waren Bilder aus meinen Serien Unidentified. Und Unidentified waren ganz am Anfang, also 20, 25 Jahren, relativ realistisch gemalte Porträts von Menschen allein, nicht en face, wo Menschen einen praktisch ansprechen mit ihrem Gesicht und daher zeigen, wer sie sind, sondern genau exakt von hinten betrachtet. Also man kann sagen, es waren Frisurenbilder.
Wie war die Zusammenarbeit?
Also in Washington D.C. war es so, dass ein langjähriger Freund von mir, Kunsthistoriker, Kunstkurator, inzwischen in mehreren großen Häusern Direktor, der hat sehr viel in Amerika recherchiert und der hat mit der damaligen Leiterin des Washingtoner Kulturforums, Theresa Inschein, zusammengearbeitet. Und da kam es offensichtlich irgendwann zu dem Gespräch, hast du nicht einen Künstler, den wir bei uns hier zeigen können? Und er hat mich vorgeschlagen. Und das hat relativ rasch funktioniert und ich bin eingeladen worden dorthin. Und es war eine unglaublich nette Begegnung und es war eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Ich erinnere mich nur daran, es war eigentlich schon ziemlich fortgeschrittenes Frühjahr und hingereist bin ich bei ganz warmer Temperatur und auch angekommen. Allein zwei Tage später, am Tag der Öffnung der Ausstellung, gab es dort 1,5 Meter Schnee, was gar nicht zu erwarten war. Und Washington ist da niedergelegen und es gab keinen Flugverkehr und es gab keinen Autoverkehr und alles war geschlossen. Also klassisch amerikanische Katastrophe, wie wir sie nur aus dem Fernsehen kennen. So musste dann auch, weil die Leute von weit her gekommen sind, die Ausstellungseröffnung um 2 Tage verschoben werden. Aber es war spannend und toll.
Wie war das in Istanbul?
In Istanbul.
War das kurz danach?
Nein, das war etliche Jahre später. Das war etliche Jahre später und da ist auch in meiner Unidentified-Serie sind Bilder entstanden von Hinterköpfen. Zu der Zeit habe ich noch in Salzburg gelebt und habe in Hallein, und das ist jetzt lustig, denn die Stadt Hallein ist Österreichs größte türkische Kommune. Also die wirklich größte ist natürlich Linz als Industriestadt, aber die kleine Industriestadt Hallein hat im Verhältnis die größte türkische Bevölkerung. Und ich habe dort etliche türkische Mitbürger eben auch mit diesen Hinterkopfporträts verewigt. Und auch wiederum eine Kunsthistorikerin in Salzburg damals vom Museum der Moderne hat die Idee gehabt, das ist witzig, damit könnten wir eine Ausstellung machen im Keltenmuseum in Halle. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das ist mir zu wenig und ich bin sehr, sehr oft und gerne nach Istanbul gereist früher und war dort sehr, sehr oft, sodass ich dann in Istanbul das dortige Kulturforum aufgesucht habe und von meiner Idee gesprochen habe, ich könnte doch auch in der Türkei Porträts machen und wir könnten eine gemeinsame Ausstellung machen. Auch das ist sofort aufgegangen und das war natürlich ganz, ganz großartig, weil es dazu auch ein Buch gibt, wo all diese Bilder drinnen sind und die Ausstellungen, die sowohl im Kunstforum Istanbul als auch im Keltenmuseum Hallein stattgefunden hat, hieß dann Hallein Istanbul Lineup und hat also all diese Bilder gezeigt. Das war schon wirklich toll. Ja.
In Salzburg verantwortete Peter Baldinger die ästhetische Außenwirkung des Museums der Moderne, bestimmte auch das Grafikdesign der Publikationen, später dann auch die des Wiener Belvedere. Seit Jahren hat er sich nun schon fast ganz der Kunst zugewandt, verpixelt seine Motive nicht mit dem Computer wie Jacques Clos, sondern mit dem Pinsel.
Es hat mit Computerkunst, und darauf lege ich größten Wert, absolut überhaupt nichts zu tun.
Zentrale Aussage von Peter Baldingers Werken ist immer die Auflösung, und die gelingt meist nur aus der Ferne. Das war so, als er als erster zeitgenössischer Künstler 2013 das Fastentuch für den Wiener Stephansdom gestaltete. Das ist so bei seiner Serie Look Twice oder Danse Macabre, den Totentanzbildern nach Hans Holbein. Eine Erzählung über den Tod.
Ja, die beschäftigt mich eigentlich immer schon. Diese Geschichte mit dem Unausweichlichen, mit dem Tod. Und Künstler zu sein oder Kunst zu machen, ist ja immer ein bisschen die Idee, überzubleiben, die Idee des Überlebens. Also wenn auch natürlich nicht als Person und körperlich, aber dass es einen darüber hinaus gibt, beschäftigt mich immer schon. Und der Holbeinsche Totentanz, und dazu muss ich sagen, dass ich vor, ich weiß es nicht, 25 oder 30 Jahren schon eine Serie von Zeichnungen und Bildern gemacht habe, die hießen Ich war Holbein, weil mich der Mann also so unglaublich beschäftigt hat und weil ich den einfach ganz, ganz großartig gefunden habe. Und es hat ganz lange gedauert. Ich habe auch früher schon Totentanz-Sujets, einzelne, manchmal gemacht, grafisch. Es hat ganz lange gedauert, bis ich die Muße und die Zeit gefunden habe und bis sich das vielleicht auch irgendwie in meinem Leben so manifestiert hat, mich mehr damit zu beschäftigen und mir zu erfüllen, was es als Plan immer schon gibt, einen so kompletten Totentanz zu machen. Und es war für mich immer völlig klar, dass ich mich da dem Holbeinschen annehmen werde, so wie ich ja in anderen Phasen auch Kunstwerke, die es vor mir gab, von anderen Künstlern, sowohl in der Renaissance als auch im französischen Impressionismus, über die ich gearbeitet habe. Und so jetzt über diesen Holbeinschen Totentanz, der aus 41 plus 5 späteren Blättern besteht. Und das Witzige daran ist, dass die Holbeinschen Holzschnitte, wo also immer der Tod als Skelettmännchen dargestellt, einen Einzelnen holt, mit sich zerrt und da keinen Unterschied macht, ob es ein Kardinal ist oder ein alter Mann oder eine Königin oder ein Kind.
1526 schuf Hans Holbein der Jüngere 41 Holzschnittentwürfe zum Thema des Totentanzes. Jedes etwa so groß wie eine Streichholzschachtel. Und auf jedem dieser etwa 5 cm großen Holzschnittentwürfe trifft der Tod auf einen Ständevertreter oder eine Ständevertreterin. Hans Holbeins Totentanzzyklus beginnt mit der Schöpfung, schreitet voran zum Sündenfall, der Vertreibung aus dem Paradies und kommt dann zu den Schicksalen einzelner Berufs- und Standesgruppen. Und er endet mit dem jüngsten Gericht. Dort sind, wie Peter Baldinger schon sagte, alle Menschen gleich. Anders als bei Hans Holbein sind die Motive bei Peter Baldinger jedoch vielfach größer.
Bei mir sind die gleichen Motive ums Hundertfache vergrößert. Große, teilweise Leinwandbilder. Mit dieser Rough-Grid-Idee von mir in einer Art und Weise zerfetzt, dass man also schon sich hineinsinken lassen muss, um die Geschichte zu erkennen.
Was ist nun diese Idee?
Der Rough-Grid ist ein Punktraster, aber der praktisch riesig ist. Ich imitiere die Ästhetiken, die wir heute kennen aus den Zeitungsillustrationen oder zuletzt eben aus unserem Bildschirm am Computer, in den wir täglich hineinschauen, und vergröbere das aber ganz, ganz, ganz stark. Und ich lege absoluten Wert darauf zu sagen, es ist pure Malerei. Ich trage mit dem Pinsel Ölfarbe auf die Leinwand auf. Es hat nichts mit Computing zu tun.
Hilft es dem Betrachter, sich auch mit dem Original des Holbeinschen Totentanzes auseinandergesetzt zu haben?
Wenn man sich auseinandersetzt mit der Totentanzgeschichte und ein bisschen diese Motivik kennt, dann hilft sie einem natürlich. Aber ich glaube, selbstverständlich, dass es wie immer bei Betrachtung von Kunst, und sei es die abstrakteste, wobei meine ja gar nicht so stark abstrakt ist, aber sei es die abstrakteste, immer hilft, wenn man sich mit dem, was davor war, der Geschichte dessen auseinandersetzt. Dann kann man natürlich in einem Farbfeld von Mark Rothko eintauchen, weil man es zu spüren beginnt. Aber da ist es wie bei anderen Dingen auch, wenn man sich damit beschäftigt und eine Leidenschaft dafür entwickelt, dann erkennt man auch.
Kann man hier gegenüber den alten Meistern von einer neuen Ästhetik sprechen?
Freilich hast du recht, dass es eine neue Ästhetik ist in meiner Arbeit, wobei ich großen Wert darauf lege, dass es eine ist, die uns allen sehr, sehr bekannt ist. Wenn wir, heute sind wir in den Hochglanzmagazinen was anderes gewöhnt, aber wenn wir nur zurückdenken an eine Fotografie in einer Tageszeitung von vor 20 Jahren, dann war das eine große Anzahl von schwarzen Punkten auf weißem Papier, das durch seine mehr oder weniger Dichte ein Bild ergibt und für uns, wenn wir es betrachtet haben, mit der ganzen Erfahrung, die das Gehirn halt hat, eine Sache kombiniert, die uns etwas zu erkennen gibt. Ja. Das vollziehe ich nach in diesen Rough-Grid-Bildern, aber eben wieder ganz, ganz stark vergrößert, weil mich das fasziniert, wenn man sich an die Kante des Erkennbaren begibt.
Das Erkennbare zu finden ist manchmal gar nicht so leicht. Zweimal, dreimal, ja vielleicht muss man sich sogar viermal auf den Weg in den Stephansdom machen, um die Vollendung des gotischen Fensters in der Bartholomäuskapelle durch den zeitgenössischen Künstler Peter Baldinger zu sehen. Eine schmale Wendeltreppe führt zu einer geheimen Tür im Obergeschoss des südwestlichen Kapellenbaus des Stephansdoms. Sie öffnet sich nur bei Spezialführungen und führt in den Kapellenraum mit einigen gotischen Fenstern. Die Habsburger sollen dort ihre Reliquien verwahrt haben. Beachtet man die Michaelsdarstellung der Schlusssteine des Gewölbes, wird klar, dass die Kapelle dem heiligen Michael geweiht war. Und hier in diesem Raum befinden sich noch einige wenige gotische Glasmalereien. Allerdings nur bruchstückhaft. Tonifava, der Dompfarrer von St. Stephan, hat Peter Baldinger beauftragt, ein Fenster zu vollenden.
Diese gotischen Fenster muss man sich vorstellen als Fenster mit drei Ebenen, drei Stockwerken übereinander und jedes dieser Stockwerke hat drei Scheiben von links nach rechts. Die obersten, und das trifft für alle Fenster dort zu, zeigen Architektur, Türmchen, klassisch gotisch, also einen oberen Abschluss. Im Mittelteil des Fensters wusste man, weil es noch eine Scheibe, die ganz rechts außen gab, das muss ein heiliger Michael gewesen sein, denn dort sieht man ein Fragment eines Engelsflügels und eine Hälfte der sogenannten Seelenwaage, und zwar jenen Teil mit den Verdammten. Es war also völlig klar, im Zentrum dieser Darstellung muss der heilige Michael sein und auf der linken Seite der zweite Flügel, der zweite Teil der Seelenwaage. So war es klar, was man hier zu tun hat. Und für die drei Scheiben drunter, die gefehlt haben, ergibt sich dann auch aus der Ikonografie, aus der christlichen, eine klare Sache. Unmittelbar unter dem heiligen Michael kommt eine Auferstehung von den Toten zur Darstellung. Auf der Seite der Seelenwaage mit den Verdammten kommt der Höllensturz mit den eben ewig Verdammten zur Darstellung. Und auf der Seite der Seelenwaage, die auch von mir zu ergänzen war, mit den Seligen, gibt es den Zug der Seligen zum Himmelstor. Also die ikonografische Geschichte war völlig klar. Das musste dann halt in irgendeiner Form gezeichnet werden. Jetzt ist es so, dass mir in der Sekunde klar war, meine quadratischen Pixel aus der Malerei kann ich nicht übernehmen, da es da ja das große Beispiel der Kölner Domfenster von Gerhard Richter gibt, der riesige Fenster im Dom ausschließlich mit bunten quadratischen Pixeln gemacht hat. Das ist zwar eine ganz andere Herangehensweise, denn der zeigt damit kein Bild. Der hat ja auch ganz bewusst, wie er seine Arbeit auch erklärt hat, computergeneriert mit einem Zufallsgenerator die Farben ausgewählt, während meine zerlegten Bilder ja immer in Wirklichkeit tatsächlich etwas darstellen, wenn auch ganz, ganz stark abstrahiert. Das konnte ich also nicht. Jetzt musste ich aber trotzdem in irgendeiner Form auf meine fraktale Art und Weise, etwas darzustellen, zurückgreifen, was wiederum deswegen leicht ist, weil ein gotisches Kirchenfenster mit Bleiverglasung eben aus vielen kleinen Teilen besteht. Allein, dass meine kleinen Teile in diesem Fall keine Quadrate, sondern völlig unregelmäßige, wie Glasscherbenstücke bunter Gläser sind.
Hergestellt wurden die Glasscherbenstücke in der Glaswerkstätte des Stifts Schlierbach mit der Glasbildnerin Kyra Kleinschmidt.
Völlig richtig. Ich habe die Fenster entworfen, aber ich bin natürlich nicht jemand, der eine Bleiverglasung anfertigen kann. Dazu braucht man Leute, die dazu ausgebildet sind. Und so habe ich mich an jene Werkstatt gewandt, die hier in Österreich wirklich dafür bekannt ist, Kirchenfenster auf höchstem Niveau herzustellen, zu renovieren etc. Und das ist die Glaswerkstatt im Stift Schlierbach. Die machen das seit Jahrhunderten. Und dort habe ich eine wunderbare Glasbildnerin gefunden, die Kyra Kleinschmidt, eine der letzten, die diesen Beruf noch erlernt haben und ausüben, die mit mir nach meinen Entwürfen dann tatsächlich die Scheiben produziert hat.
Gab es viele Vorbesprechungen, wie das Hauptfenster in die Fassade des Wiener Stephansdoms zeitgenössisch ergänzt werden soll? Wie war die Vorgehensweise?
Es gibt das intensive Nachdenken darüber, was zu tun ist, die Recherche, die dazu notwendig ist und im besten Fall dann nach einem Waldspaziergang oder möglicherweise einer durchwachten Nacht gibt es eine Idee. Es ist dann klar, wie ich an die Sache herangehen werde. Und hier ist es eh ganz einfach. Was ist ein Fenster? Ein Fenster ist prinzipiell in den meisten Fällen eine Verbindung zwischen dem Innenraum und einem Außenraum. Also eine Verbindung aus dem Kleinen ins Große. Ja? Bei der Kirche in den meisten Fällen in den Himmel aus dem Raum hinaus. Und im übertragenen Sinne bei einem Kirchenfenster, durch das man ja nicht wirklich hinaus sieht, sondern wo es darum geht, dass von draußen ein schönes Licht hereinfällt, damit man die Geschichte sieht, die dargestellt ist, ist es ja aber auch nichts anderes als ein Blick vom Kleinen, vom Einzelnen, vom Menschen, in dem Fall in den Himmel. Ja? Und in dem Moment, als ich diese Idee gehabt habe, ging es eigentlich relativ rasch daran, in den richtigen Proportionen, die richtigen, natürlich sehr, sehr abstrakt dargestellten Figuren, Kompositionen hinzuwerfen. Und es wird einmal hingeworfen und dann gibt's noch ein bisschen da Korrektur, damit das alles passt. Und dann wird's koloriert und dann wird's noch einmal korrigiert und dann schaue ich's mir an und dann wird's noch einmal angepasst und dann habe ich meinen Entwurf.
Wie waren die Gespräche mit Toni Faber? Waren sie sehr intensiv? Hat er freie Hand gelassen? Worum ging es?
Also der Dompfarrer Toni Faber hat hier im Großen und Ganzen nach meinen anderen Projekten schon ein sehr großes Vertrauen gehabt und absolut freie Hand. Der hat sich also gar nicht eingemischt. Aber hier müssen wir noch jemand anderen ja auch ins Treffen führen, weil es ist der Dompfarrer, der mich hier vorgeschlagen hat. Aber es ist natürlich die Dombauhütte, die dieses Projekt verwirklicht. Und es gab natürlich auch den Dombaumeister Wolfgang Zetner, der hier mitspricht und von dem kam das Briefing. Von dem kam das Briefing. Der hat natürlich auch gesagt, Sie sind der Künstler, Sie können das machen, wie Sie wollen, entwerfen Sie. Aber es gibt ein paar Prämissen. Und diese Prämissen waren etwa, dass man sich an die Farbigkeit der gotischen Scheiben hält, dass man sich an die Kleinstrukturiertheit der gotischen Scheiben hält. Und dann gibt es noch etwas, es zieht sich durch all diese Scheiben eine Architektur mit Säulen, ja, zwischen denen die Heiligen agieren etc. Und diese Architektur, wenn auch natürlich jetzt abstrahiert, verändert, ins 21. Jahrhundert übertragen. Aber diese Architektur, das war auch eine Vorgabe des Dombaumeisters, sollte natürlich auch vorhanden bleiben. Das Lustige ist, diese Vorgaben und dieses Briefing war natürlich wunderbar, als ich es zum allerersten Mal gekriegt habe. Als ich dann vor dem unvollendeten Fenster zum ersten Mal gestanden bin, habe ich diese Dinge selbst gesehen und es war mir völlig klar, dass es so zu machen. Also ich hätte nie eine andere Idee gehabt, eben als mich da einzufügen mit meiner Kunst.
Das gotische Fenster stammt aus dem 14. Jahrhundert, genauer gesagt aus 1398. Vom Künstler der damaligen Zeit gab und gibt es keine Aufzeichnungen. War es hier einfacher, die fehlenden 5 Scheiben des Fensters mit dem Stilmittel der Dekonstruktion zu gestalten?
Dekonstruktion ist meine Geschichte. Ja, hier musste ich mich natürlich ein bisschen einordnen, möchte ich jetzt nochmal sagen, in die Vorarbeit eines Künstlers von etlichen 100 Jahren vor mir. und natürlich schauen, dass ich in diesem Sinne weiterarbeite. Aber Dekonstruktion kann man trotzdem auch hier sehen, denn es ist eigentlich am Ende meine Arbeit so, als wären sehr viele bunte Glasscherben entstanden, die halt dann zusammengefügt wurden.
Welcher Künstler hat sonst in der Bartholomäuskapelle Fenster gestaltet?
Also alle 5 insgesamt gotischen Fenster, die es dort gibt, sind alle aus dieser Zeit, aus dem Mittelalter. Und da fehlen einige Scheiben, wobei man sagen muss, ein paar von den Scheiben, die jetzt dort noch fehlen, sind in Wiener Museen, im MAC und im Wien-Museum. Die könnte man und wird das auch, ist geplant, wird das auch machen, die kann man nachbauen. Aber dann gibt es auch noch etliche Scheiben, die fehlen, in weiteren 3 Fenstern, die auch von mir gemacht werden. Einen anderen Künstler gibt es nicht.
Nun ist das schon etwas sehr Außergewöhnliches, ein Kirchenfenster im Stephansdom gestalten zu dürfen. Es waren sehr, sehr viele Leute, als es gezeigt wurde. Es war auch viel Prominenz da und erst kürzlich hat Arnold Schwarzenegger sich das Fenster angeschaut. Was heißt das für Peter Baldinger, mit dem Dompfarrer zu sein, vorab darüber zu reden, wie die Gestaltung ausschauen kann? Kann sie so verfremdet werden, wie Peter Baldinger seine Kunst sonst verfremdet, dass man wirklich manchmal ein Handy braucht, um dahinter schauen zu können, was zuvor da war, und dann plötzlich ein ausgewanderter Star, der sich ja daran auch begeistern kann?
Mein Gespräch mit dem Dompfarrer geht ja schon weit über 10 Jahre. Das Fenster ist mein 3. Projekt, das ich für den Stephansdom verwirklicht habe. Ich habe damals als erster zeitgenössischer Künstler ein Fastentuch für den Hauptaltar gemacht, das recht spektakulär ist und damals auch sehr, sehr gut angekommen ist.
Was war das denn?
Das war wirklich, hat sich also ganz, ganz intensiv an meine Malerei gehalten. Das war ein ganz grob gepixeltes Bild, eine sehr, sehr grob gepixelte Darstellung oder Nachvollziehung einer barocken Kreuzigung. Und das Interessante daran ist, je näher man an den Hochaltar herangekommen ist, je näher man an dieses Fastentuch herangekommen ist, umso mehr hat es sich aufgelöst in bunte Flächen, vor denen man steht und außer ihrer Buntheit und vielleicht der Farbenpracht nichts erkennen konnte. Weil man ganz weit weg war, also die Kirche betreten hat durchs Riesentor, hat man sehr, sehr eindeutig die Kreuzigung vorn gesehen am Hauptaltar. Das heißt, diese, wie soll ich sagen, Mystifikation, die ein Kirchenraum ja irgendwie darstellen soll, hat wunderbar funktioniert. So bin ich später, etliche Jahre später, wieder eingeladen worden, im Stephansdom zur Osterzeit eine diesmal Installation, die den ganzen Kirchenraum berührt hat, auszuführen. Und da habe ich meinen Sky of Stones gemacht. So. Also meine Gespräche mit Toni Faber über die Kunst im Kirchenraum und auch meine Idee, im Kirchenraum zwar meine Kunst zu verwirklichen, aber so, dass es für die, wenn ich jetzt sagen darf, Benutzer der Kirche, da gibt es heutzutage 2 Sorten, das eine sind die Gläubigen und das andere sind die Touristen. Für alle sollte es stimmig sein, alle sollte es, was ich glaube, dass Kunst immer soll, berühren.
Wie schon erwähnt, muss man bei Peter Baldingers Pixelbildern fast immer 2-mal hinschauen, um die Darstellungen erkennen zu können. Oft sind es Vorlagen berühmter Künstler, die als Untergrund dienen. Pablo Picassos Guernica beispielsweise, der schon erwähnte Totentanzzyklus von Holbein und eben auch das Fastentuch. Warum die Pixlerei?
Ja, die Pixelbilder, die ich mache, entstehen natürlich daraus, dass ich die Welt, in der ich lebe, beobachte und wir schauen täglich alle in Computer und sind mit Pixeln konfrontiert. Das habe ich aufgenommen in meiner Malerei und mache, ganz egal, ob das jetzt Genreszenen sind oder reine Porträts, Bilder aus riesengroßen Pixeln, muss man sich das vorstellen, besteht. Also 10 mal 10 Zentimeter großen Pixeln, von denen gerade mal 200 auf einer Bildfläche sind. Das heißt, bei Nähe, wie schon damals bei meinem Fastentuch 2011, ist nichts zu erkennen und nur mit sehr, sehr großer Distanz ergibt die Unschärfe dann, dass man erkennen kann, was hier dargestellt wird. Diesen Qualitätsverlust der Zeit, in der wir leben, stelle ich also dar, was ja auch immer damit zu tun hat, mit meiner inhaltlichen Idee, nach Möglichkeit das Vorurteil abzubauen. Das heißt, ich ersuche, schaut's ein zweites Mal hin.
Peter Baldinger bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, inspiriert durch die Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Im nächsten Kunst im Gespräch-Podcast hören Sie den Musiker, Komponisten, Songwriter, Saxophonisten, Gärtner, Poeten und noch vieles mehr, Lukas Schiemer.
Die Sabine
Kerntaler
hat mir dieses unmögliche Projekt realisiert, dass ich in diesem Tito-Bunker ein Video machen durfte, war ich auch 2 Tage in dem Bunker drin. Sie wollte immer schon was dort umsetzen und hat dann plötzlich gesehen, okay, das könnte jetzt wirklich gehen.
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.